SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otto und ich freue mich, Sie im Freiburger Literaturhaus zu begrüßen zum Gespräch über die SWR Bestenliste im März. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute Abend zu Gast Sandra Kegel, Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jutta Persson, Literaturkritikerin unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Klaus Nüchtern, Literaturredakteur bei der Wiener Wochenzeitung Falter. Aus den 4 Büchern, die wir Ihnen heute Abend vorstellen, werden Antje Keil und Dominik Eisele lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Es ist der Debütroman der US-Schriftstellerin Joy Williams, der im Original 1973 und nun im DTV-Verlag erschienen ist. In der Gnade heißt das Buch in deutscher Übersetzung von Julia Wolf. Sandra Kegel, vielleicht sagen Sie kurz etwas zum Werk der 1944 geborenen Autorin, das ja hierzulande erst jetzt entdeckt wird. Im vergangenen Jahr gab es mit dem Band Stories durchaus einen Überraschungserfolg hierzulande. Wie kommt es überhaupt, dass diese Schriftstellerin, die ja in den USA als Star gefeiert wird, erst mit 50 Jahren Verspätung in Deutschland entdeckt und veröffentlicht wird?
Ja, das kann man tatsächlich kaum glauben, dass das so passiert ist. Und Joy Williams wird nicht nur von den Lesern in Amerika gefeiert, sondern vor allem auch von den Autoren. Don DeLillo, Jonathan Franzen, seit sie schreibt, Hymnen auf sie verfasst. Ich habe mich mal erkundigt, wie viele Übersetzungen wir eigentlich aus dem Englischen jedes Jahr in Deutschland veröffentlichen. Das sind 6.000 Bücher. Also wir hätten seit 50 Jahren 6.000 Mal die Chance gehabt, Joy Williams zu lesen. Und es ist nicht dazu gekommen. Woran liegt es? Man kann es eigentlich nicht erklären, vor allem wenn man dann ihre Literatur liest. Ich habe sie auf Deutsch und ein bisschen auch im Englischen dann nachgelesen. Lucia Berlin ist eine andere amerikanische Autorin, der das auch so gegangen ist. Sie ist auch spät entdeckt worden, sogar erst nach ihrem Tod. Da war es die deutsche Schriftstellerin Antje Ravik-Strubel, die sie entdeckt hat und so lange hier getrommelt hat, bis der Arche Verlag sie übersetzt hat, auch eine Short-Story-Autorin. Hier war es, glaube ich, also da las ich zumindest Jonathan Franzen, der sehr gut Deutsch spricht, großer amerikanischer Romancier, der seinem Verleger Alexander Fest gesagt hat, das kann nicht sein, dass diese Autorin keinen deutschen Verlag hat. Jetzt erscheint sie bei DTV, dem Verlag von Jonathan Franzen. Das ist sicherlich kein Zufall. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich was mit der Form zu tun hat. Die Short Story, Kurzgeschichte, Kurzprosa hat es in der deutschsprachigen Literatur, warum auch immer, extrem schwer. Also das geht so weit, dass Verlage bisweilen auf Kurzgeschichten covern, romanschreibend, um die Leser irgendwie bei der Stange zu halten.
Aber nun haben wir es natürlich hier mit einem Roman zu tun, mit ihrem Erstling. In der Gnade heißt das Buch. Es geht um eine junge Frau namens Kate, die vor ihrem aufdringlichen, Predigervater flieht. Vielleicht stellen Sie zunächst einmal die familiäre Situation vor, in der Kate aufgewachsen ist.
Also wir lernen Kate kennen als junge Frau in Florida. Sie ist in Florida als Studentin und da auf der Flucht. Eigentlich nur noch vor ihrem Vater, weil ein fürchterliches Unglück in dieser Familie passiert ist. Kate ist im Pfarrhaus aufgewachsen auf einer Insel in Neuengland. Zuerst ist verstorben ihre Schwester durch einen schrecklichen Unfall. Und dann ist ihre Mutter verstorben und das ungeborene Kind. Das heißt, sie hat 3 Familienmitglieder verloren. Und das ist ein wesentliches Moment in diesem Leben. Wovor sie aber, glaube ich, tatsächlich davon läuft, ist der Vater, also der letzte Überlebende aus dieser Familie, ein sehr unheimlicher, undurchsichtiger Reverend, der in einer extrem intimen Beziehung mit diesem Kind, sie ist ein Kind, als das Unglück passiert, zusammenlebt und das Ganze natürlich unter dem evangelikalen Milieu. Das ganze Buch ist durchzogen von Bibelzitaten und handelt eben von einer Frau, die versucht, ihrer Herkunft zu entkommen, ihre Erinnerungen auszulöschen, was ihr, um nicht zu viel zu verraten, natürlich nicht gelingt.
Wir haben es zu tun mit einer, sagen wir mal, zeitversetzten Erzählweise. Das ist nicht chronologisch strukturiert. Sie haben es gerade eben schon gesagt, es gibt immer wieder den Versuch des Vaters, sie auch aufzusuchen, als sie dann schon erwachsen ist. Und in eine solche Szene, die wird uns jetzt vorgetragen, um ein Gefühl für diese Prosa von Joy Williams zu bekommen, hören wir nun einen Ausschnitt aus In der Gnadie, den Antje Keil vorträgt. Bitte sehr.
Vater und ich essen bei Woolworth. Ich trage meine neuen Kleider. In einem der Ärmel steckt noch Seidenpapier. Ich ziehe es heraus. Wir gehen nicht zurück ins Motel. Wir nehmen ein Hotel direkt am Strand. Immerhin ist das unser erster Urlaub, sagt Daddy. Ich mache mir nichts aus irdischen Freuden, wie du weißt. Aber du sollst deinen Spaß haben. Von jetzt an machen wir jedes Jahr einen kleinen Urlaub, wenn du willst. Du siehst sehr schön aus. Als Kind hast du diese Farbe oft getragen. Deine Mutter fand sie vorteilhaft für dich. So hat sie es ausgedrückt. Und sie hatte recht. Du siehst wirklich reizend aus. Danke, sage ich. Wir essen Truthahn. Die Preiselbeeren werden in einem mikroskopisch kleinen, geriffelten Papierbecher serviert. Sie schmecken wie Erbsen. Es ist nicht Thanksgiving, aber mit diesem Essen scheinen wir zu einem heiligen Festtagsritual von früher zurückzukehren, beziehungsweise einer verdrehten Version davon, einer Transubstantiation. Vater segnet das Essen, dann steht er auf und stellt den Teller auf ein Tablett mit schmutzigem Geschirr. Er ist hager und elegant. Seine ausgehöhlten Wangen haben mich immer verzückt. In dem Jahr, als du nicht bei mir warst, habe ich mitunter vergessen zu essen. Also ich, sage ich, den Mund voller Geflügel, habe immer Hunger. Trotzdem bist du sehr schlank und attraktiv. Danke, sage ich. Jemand stößt gegen meinen Arm, sodass ich mir die Gabel in den Backenzahn ramme. Es ist sehr voll hier. Wir sitzen aneinander gedrängt wie Sardinen in der Dose. Neben uns ist ein Paar mit einem Baby, auf dessen T-Shirt »Ich habe in Holmes Beach, Florida« geschlafen, steht. Das Baby strampelt mit den Beinen, als wolle es sie abschütteln. Ein langer, blubbernder Furz ertönt und das Baby schielt befriedigt. Alle erstarren. Das erste Geräusch auf der Welt und dieses Baby hat es hervorgebracht. »Um Himmels Willen«, sagt der Vater, »bring die Butter vor ihm in Sicherheit.« Die junge Mutter unternimmt nichts, steckt sich nur eine Pommes in den Mund. »Weißt du, was ich will?«, sagt sie. »Weißt du, was ich wirklich will?« Der Vater schiebt den Sitz von sich weg ans andere Ende des Tisches. Das Baby wirft uns einen pelzigen Blick zu und schläft im nächsten Moment mit Senf auf dem Knie ein. Ich will so eine Luxus-Gesichtssauna und einen kleinen Rollkoffer für Wochenendreisen. Nach allem, was du getan hast, bist du mir wenigstens das schuldig. Wo willst du denn übers Wochenende hin, grummelt ihr Mann. Ich habe vor zu reisen, du und ich. Wir werden verreisen, raus aus dieser Stadt. Richte deinen Sinn auf die Straße, sagt Vater trocken. Finde Gnade in der Wüste.
Antje Keil las aus In der Gnade von Joy Williams, in deutscher Übersetzung von Julia Wolf, erschienen bei DTV, Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Jutta Persson, finde Gnade in der Wüste. Also so bedrohlich, wie hier Zugewandtheit erzählt wird, das ist ja dann doch schon erstaunlich. Vielleicht steigen wir direkt mal ein in die Form, über die wir gerade eben auch schon kurz gesprochen haben. Wie wird hier die Geschichte, wie wird hier überhaupt das familiäre Gewaltverhältnis erzählt?
Ja, das ist ein Roman, der nicht so im ersten Moment zugänglich ist, würde ich sagen. Es ist nämlich
auch
so,
im zweiten schon.
Darüber können wir ja dann sprechen. Aber ich würde sagen, gerade im ersten Teil muss man sehr dabei bleiben, weil diese junge Frau, die Kate, eben viel springt in der Art und Weise, wie sie so ihre Gedanken schweifen lässt. Also es ist manchmal so, dass sie von einem Satz zum nächsten die Zeitebene wechselt und man weiß am Anfang noch nicht, was wirklich passiert ist. Es ist aber so, dass sie diese Flucht angetreten hat, eben nach Florida, und da im Grunde bald darauf schwanger geworden ist. Also sie hat sich verliebt, hat einen jungen Mann kennengelernt. Und
Grady.
Und mit dem lebt sie erstmal so anscheinend hippiesk in so einem Trailer mitten im Wald. Also das hat fast so was Henry David Thoreau-mäßiges manchmal, weil die sich so zurückziehen in die Wildnis. Es ist aber schon klar, dass das nicht unbedingt alles so gut gehen wird. Das merkt man schon recht früh. Kate ist nicht wirklich glücklich mit dieser Schwangerschaft. Sie ist eben auch ganz jung, hat vorher angefangen zu studieren, war in so einer Art Wohnheim für Studentinnen. Und das ist eben dann erstmal alles wieder unterbrochen. Sie hat ein ganz neues Leben, findet es schon auch gut. Und gleichzeitig merkt man, wie eigentlich das Schicksal zuschlägt und wie sozusagen das Verhängnis seinen Lauf nimmt. Und eben immer eben in diesen Sprüngen, also sie denkt sich immer zurück, sie imaginiert eben diese frühe Predigerkindheit dann auch, beobachtet ihre Umgebung, hat eigentlich einen ziemlich interessanten, sarkastischen Ton drauf. Also das ist nie wehleidig. Also auch diese Schwangerschaft ist jetzt nicht so, dass sie in dem Sinne drunter leidet, aber man merkt eben, dieses Kreatürliche beschäftigt sie und stößt sie aber auch ab. Und dazu kommt noch eine weitere Ebene. Also sie hat einen Freund, einen Jungen, das ist jetzt nicht ihren Freund, aber so einen Bekannten, der bei einem Zoo arbeitet, bei einem ziemlich heruntergekommenen Zoo und da sich so durchschlägt. Und dadurch sind von Anfang an sehr viele Tiere in diesem Roman präsent, aber auch ziemlich abgewrackte Gestalten, muss man sagen. Also alles ist von Anfang an immer irgendwie problematisch. Man merkt, ah, das kann nicht gut gehen. Und ich habe auch in einer frühen Rezension von der New York Times, glaube ich, habe ich gelesen, dass diese Figur eigentlich der Archetyp der Sad Lady ist, also der traurigen jungen Frau. Das fand ich einerseits passend, aber andererseits hat die in der Sprache immer diesen witzigen und sarkastischen Ton.
Also dieser sarkastische, der witzige Ton, der ist ja sehr auffällig. Die Frage ist, im Leben der Kate geht einiges schief, aber funktioniert es literarisch?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, was man von Literatur will.
Was will Klaus Nüchtern?
Ja, ich habe da einen schlichten Zugang und ich würde es gern verstehen. Ich würde gern wissen, was vor sich geht, wie man von A nach B kommt.
Haben wir aber gerade gehört.
Ja, auch die Passage, die vorgelesen wurde, suggeriert eine Form von konventionellem Erzählen, die das nicht hat. Ja, also da wird sozusagen eigentlich das Raum-Zeit-Kontinuum von Erzählen vollkommen aufgebrochen. Ja, also das Buch ist, glaube ich, 1973 erschienen. Das war das gleiche Jahr, in dem Gravity's Rainbow von Thomas Pynchon erschienen ist. Es ist sozusagen auch eine Hochblüte der Postmoderne. Wie gesagt, dieser sarkastische Ton ist auffällig. Ich glaube, das sagt dann die Protagonistin, Identität war noch nie meine Stärke. Das ist sozusagen auch ein bisschen der Witz, weil man an diese Figuren nicht herankommt. Das ist die klassische Figur eines unreliable narrators, also eines unverlässlichen Erzählers, einer unverlässlichen Erzählerin. Letztendlich weiß man nicht, ob das stimmt, ob das fantasiert ist. Es schwebt natürlich diese Missbrauchsgeschichte ständig über dieser Protagonistin. Und es ist natürlich ein fantastischer Stoff, um sozusagen ein Seminar über Erzähltheorie zu versorgen. Im klassischen Hollywood-Kino gibt es sowas wie einen Establishing Shot, nicht? Also das Erzählkino funktioniert so, man hat eine Totale, man sieht dann vielleicht sogar eine Straßentafel, damit man weiß, man ist jetzt am Hollywood Boulevard, wo auch immer. Dann geht es näher, dann sieht man ein Haus und dann, wenn man in einer Aufnahme aus dem Innenraum sieht, weiß man, okay, das ist jetzt sozusagen, spielt in diesem Haus. Das verstehen wir als ganz natürlich, sind aber natürlich Konventionen, um sowas wie Kontinuität herzustellen. Und das wird hier permanent unterlaufen. Ja. Und das ist schon auch schwierig.
Und das ist schon wobei auch ich ja sagen, ja, nee. Nein. Nee, also doch. Bevor Sie das jetzt in einen Literaturkurs Prosa
naja, man muss ja schieben, wissen,
es ist ja schon, ja, es hat aber schon eine unglaubliche Vitalität. Und gerade wenn Sie jetzt den Film ansprechen, man sieht ja permanent Filmszenen. Also das ist David Lynch,
Cronenberg.
Das ist ein
Roadmovie, wo ständig
Campion und natürlich macht das etwas mit einem, wenn die Zeitebenen permanent durcheinander rutschen. Aber bei mir hat das vor allem Neugierde ausgelöst, weil ich immer wissen will, was ist denn jetzt das eigentlich, wovon sie davon rennt? Und man erfährt ganz viel erst im Nachhinein. Und das ist nun eigentlich das, was Literatur macht. Also straight durchzuerzählen, das will diese Autorin nicht. Das will sie aber in keinem ihrer Werke. Und sie hat hier einfach in diesem Debüt diese Spur schon gelegt. Wenn es immer von Missbrauch die Rede ist, es gibt so viele Motive, die hier so klug eingeführt sind. Also zum Beispiel die kalte Mutter. Als ihre Schwester stirbt, erzählen wir jetzt lieber nicht, weil das müssen Sie wirklich selber lesen. Das ist atemberaubend, aber als die Schwester stirbt, sagt ihre Mutter ihr, es ist die falsche Tochter gestorben. So, das ist ein Satz, der steht da wie ein Grabstein. Und das findet man eigentlich auf jeder Seite. Es ist eine unglaubliche Wucht. Diese Autorin hat auch überhaupt keine Angst vor Pathos. Und sie hat diese Bilder, sie hat dieses dampfende, heiße Florida mit diesen giftigen Gräsern und diesen stickigen Wohnwagen da mitten in der Wildnis. Also, und gleichzeitig eben diese nordamerikanische kahle Insellandschaft. Dann erzählt sie an einer Stelle, dass sich in den 11 Jahren zwischen ihrer Geburt und dem Tod der Familienmitglieder kein anderer Mensch auf dieser Insel zur Welt gekommen ist. Ich meine, was für ein verrückter Gedanke ist das? 11 Jahre, in denen quasi kein Leben auf dieser Insel hinzugekommen ist. Also dieser Kontrast dieser beiden so unterschiedlichen Milieus und der Versuch, diesem zu entkommen und auch der konventionellen Erzählweise zu entkommen. Ja, weil wir haben es hier mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die plötzlich ihr Ich aufgibt. Plötzlich sind wir in einer auktorialen Erzählung. Ja. Wir sind hier und da und dort. Das hat so viel Temperament und Witz. Und ich hatte es Klaus begeistert. Nicht,
er krümmt sich
ich
schon.
Ich hatte es begeistert.
Ja, ich würde auch
sagen, ein bisschen auch, oder?
Nein, ich würde sagen, schwierig muss ja nicht unbedingt nervig sein. Und es ist ja auch so, dass der zweite Teil dann doch konventioneller ist. Also im zweiten Teil erfährt man ganz viel von dem, was man im ersten Teil nicht verstanden hat. Es gibt eine gewisse Art von Auflösung. Und ich würde auch Sandra Kegel darin zustimmen, dass halt diese extrem wuchtigen Predigersprüche also einen wirklich mitreißenden Sound für das Buch ergeben. Also das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist so eine Art umgedrehte Erweckungsfantasie. Also eine, in der dann aber alles schlecht ausgeht, ohne jetzt die Details vorwegzunehmen. Also man kann auch sagen, es gibt so eine Art von Wiederholungsschleife. Also zwei wichtige Autounfälle finden da statt. Diese Figur durchlebt das alles nochmal, ist hochgradig bewusst, was dieses Szenario angeht und sagt dann irgendwann zu sich selbst, eigentlich gehe ich immer nur zurück. Und das halt mit so einer Lakonie, dass man dann wirklich auch in Verbindung mit diesen Bibelsprüchen die ganze Zeit da so mitgerissen wird.
Vielleicht darf ich noch ergänzen, eine große Qualität, die ich in diesem Text gesehen habe, ist die Fähigkeit der Autorin, kleine Räume zu beschreiben. Also sie hat ein gutes Gespür für das Düstere, für das Feuchte. Sie ist wie so eine Landschaftsmalerin für schreckliche Mikrokosmoi. Und das ist eine große literarische Kunst, wie ich glaube. Klaus Nüchtern sieht das nicht ganz so.
Nein, ich habe eine Grundskepsis gegenüber Literatur, die eigentlich nicht scheitern kann. Ja, weil sozusagen, also ich behaupte mal, wenn man dieses Buch jetzt irgendwie die Seiten auseinanderschneidet und verkehrt herum also schaffelt und anders anordnet, es fällt keinem Leser auf.
Das ist reine Polemik.
Zum Teil ist das schon klar, also die Protagonistin hat natürlich auch einen an der Waffel. Oder sie ist neurodivers, wie man heute sagen würde. Und Wahnsinn, das ist irgendwie für Autoren dann auch sehr leicht, weil es dann oft die Lizenz ist, sich alles erlauben zu können und keine Fehler machen kann. Ja, also das gibt einfach Passagen, die kann man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt für mich wie surrealistische Poesie, ich überlasse mich dem Sound. Aber schlichte Gemüter, die was verstehen wollen, steigen halt aus. Ja, natürlich ist das zum Teil raffiniert gemacht, also dieser eine Unfall, der Jaguar des Freundes spielt eine ganz große Rolle, also es ist ein Roadmovie. Sie fährt hinterher, ein unfassbarer Unfall, der dann aber auch eigentlich... Ich würde das ganz gern vorlesen, wenn ich darf. Ich finde das schon interessant, nur um zu zeigen, ein bisschen, wie es gemacht wird, nicht? Was Sie erwähnten, diese Rauminszenierungen und die Perspektiven so wechseln, Nämlich sowohl in räumlicher Hinsicht als in zeitlicher Hinsicht, nicht? Also zuerst spielt sich das in der Horizontalen ab, es passiert dieser Unfall, das Auto überschlägt sich, dann auf einmal sind sie dann, wir laufen zu einem Fahrstall und schweben sanft hinauf, alles ist sehr nah. Also genau die andere Richtung, vertikale, undramatisch. Die Modernisierung beginnt hier und wandert entlang der Küste südwärts. Das ist jetzt wieder in der Horizontalen eine ganz andere Bewegung, ganz andere Perspektive, immer vom Close-up auf die Totale. Südlich vom Gericht liegt das College, die schöne Bucht, Yachten, Gebäude mit Eigentumswohnungen und so weiter. Nördlich vom Gerichtswall verändert sich das Land und wird einfacher. Es ist laut und parkig, die Uferlinie ist mit Landschaft beschrieben. Wir kommen im ersten Stock an. Das muss man sich sozusagen wirklich mal in einen Film geholt. Da wird man schon auch leicht nervös, nicht? Aber klar, also wenn Sie sich vorstellen, also, dass Sie da ständig
aber mit... Aber was will Literatur? Will sie nicht einen nervös machen?
Also, ich nicht.
Nicht? Nee. Nein? Ganz nee, schlicht, sie war ganz schlicht, soll es von A nach B gehen? Ach so,
das ist wir so bleiben jetzt immer. Ein komisches Grundsatz. Wir haben
das ist doch,
dann, wir
das ist
haben
doch dann noch, wir haben lauter toll gemacht. Das ist eine junge Autorin, die hier zum ersten Mal schreibt und die so sicher ist in ihrer Sprache, in ihren Bildern, in den Bewegungen. Und sie hat, meine ich zu spüren, irgendwie auch so eine Lust am Schreiben. Und das vermittelt sich alles. Das ist unglaublich toll.
Ich glaube, wir werden diesen Dissens hier auf der Bühne nicht
auflösen.
Also ich sage das nur, damit Sie das alle lesen.
Es ist sehr schade, dass wir noch nichts zu der Übersetzung gesagt haben von Julia Wolf. Die ist nämlich wirklich formidabel, weil sie es geschafft hat, diesen Wirbel sprachlich auch ins Deutsche zu bringen. In der Gnade von Joy Williams, in deutscher Übersetzung, habe ich gerade gesagt, von Julia Wolf, erschienen bei DTV Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Buch, das wegen Punktegleichstand ebenfalls auf Platz 3 der SWR-Bestenliste steht. Iowa heißt der Band der österreichischen Autorin Stefanie Sargnagel, der im Rowohlt Verlag erschienen ist. Klaus Nüchtern, laut Untertitel handelt es sich um einen Ausflug nach Amerika. Was treibt Stefanie Sargnagel in die USA und mit wem ist sie dort unterwegs?
Ja, sie hat einfach einen im College einen Lehrauftrag, an den sie auch zufällig gekommen ist, weil eine Kollegin, die hier nicht genannt wird, sich nicht impfen lassen wollte. Und dann wird dieser Job ihr angeboten und die Einladende, die Dozentin an diesem College, sagt, ob sie denn nicht jemanden mitnehmen möchte, der dort auch auftreten könnte. Und sie entscheidet sich für Christiane Rösinger, also die Sängerin der bekannten Lassie Singers, die jetzt eigentlich ist so quasi die Muttergeneration von Stefanie Sargnagel. Und Titelwahrheit, Titelklarheit, das ist ein Ausflug nach Iowa.
Und ob das Ihren Kriterien nach einfacher Erzählweise...
Mir wird Unrecht getan.
Nein, ich glaube, wir hören uns einfach mal eine Lesestelle an. Aus Iowa liest nun Dominik Eisele, bitte sehr.
Neue Welt, meine ersten Schritte in der freien Wildbahn. Die Schiebetüren öffnen sich und vor mir tut sich das Amerika auf, von dem ich immer geträumt habe. Eine psychedelisch grelle Farblandschaft. Alle Simpsons folgen auf einmal. Ich erblicke 20 verschiedene Getränkespender, sogenannte Fountains. Die kleinsten Becher fassen einen Liter, die größten vier. Spektakulär. Ich bin die Protagonistin aller tragischen Indie-Movies über eine verlorene Kleinstadtjugend. Am Schalter arbeitet passenderweise ein Mädchen, das die Augen mit schwarzem Kajal untermalt hat. Die Stirnfransen sind grün gefärbt. Sie trägt ein Metal-T-Shirt und strahlt bedeutungsvolle Zukunftslosigkeit aus. Sie ist die Protagonistin. Ich bin nur Zuschauerin. Ihre Grunge-Band wird die Welt erobern. Drogentod mit 24. Ich lächle sie an, während ich immer noch im Eingang stehe und die Schiebetür immer wieder auf und zu geht. Kurz muss ich mich sammeln und wieder in Erinnerung rufen, dass das echte Menschen sind und dies ihr echter Alltag ist, dass sie niemand als Kulisse vor mir aufgebaut hat. Ich muss jetzt etwas zu essen holen oder zumindest zu tun. In der Mitte des Raumes sind nebeneinander drei Stände mit Wärmeplatten aufgebaut, auf denen sich tausende kleine Würstchen unterschiedlicher Form und Struktur drehen. Pork Dog, Vegetable Egg Roll, Ranchero Steak and Cheese, Monterey Jack Chicken, Cheesy Buffalo Ranch Chicken, Chicken Caesar, Cheddar Wurst Smoked Sausage. Endlose Variationen von Hotdog scheinen sich hier seit Jahren im Eigenfett zu wälzen, Kruste um Kruste aufzubauen wie Panzer gegen Verderblichkeit. Ich schaue zu, schaue, wie sich alles dreht und weiß nicht mehr, wie lange mich die Würste hypnotisiert haben. Die anderen müssen sich schon Sorgen machen. Auf einem Schild steht, all I care about is hunting and like three other people. Das Grunge-Mädchen schaut mich skeptisch an. Sammeln. Normal bleiben. Ich entscheide mich für ein Turkey-Sandwich. Eingeschweißt. Es kostet $7. Eine letzte Runde drehe ich noch. Das Mädchen kassiert und verabschiedet mich freundlich. Mit aufgerissenen Augen steige ich wieder ins Auto. Christiane! Das war so großartig da drin. Das war so surreal. Das ist ein Wahnsinn. Oh, Steffi ist verrückt geworden, sagte Christiane. Ich gebe ihr die Hälfte des Sandwiches und durch die Dunkelheit des mittleren Westens rollen wir weiter wie Trumbleweed. Das Gebäude, vor dem wir schließlich parken und das unsere Heimat für die kommenden Wochen sein wird, ist ein gelbes Holzhaus mit zwei Stockwerken und einer Garage. Die Assistenzprofessorin, die uns eingeladen hat, winkt uns schon vom Eingang zu. Sie sieht jung aus, hat einen Nasenring und strahlend weiße Zähne. In der Küche hat sie drei Flaschen Wein und vier Dosen Bier bereitgestellt. Wir stoßen kurz mit ihr an und fallen bald im nächstbesten Bett in einen langen, tiefen Schlaf.
Dominik Eisler las aus Iowa von Stefanie Sargnagel. Erschienen ist das Buch im Rowohlt Verlag und es steht auch auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im März. Jutta Persson, neben den, wir haben es ja gerade gehört, endlosen Variationen von Hotdogs, also neben dem Konsumland Amerika, geht es in dem Band auch um eine Frauenfreundschaft, nämlich der von Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger. Wie wird denn das Verhältnis der beiden geschildert?
Also eine wichtige Rolle spielt der Altersunterschied, das haben Sie, glaube ich, schon erwähnt. Also Christiane Rösinger repräsentiert die Muttergeneration im Verhältnis zu Stefanie Sargnagel. Und das Tolle und für mich wirklich Faszinierende ist die Art und Weise, wie Stefanie Sargnagel Christiane Rösinger bewundert. Also sie bewundert sie dafür, dass sie ihr eigentlich ein Vorbild gegeben hat, nämlich wie man auch auf eine Punkart alt werden kann und gerade eben als Künstlerin. Das vermisst sie eben, also sie beschreibt auch ihre eigene Arbeitssituation immer wieder und stellt immer wieder fest, was eben Frauen an Schwierigkeiten haben, die Künstlerinnen sind und älter werden. Und Christiane Rösinger ist sozusagen ihre Ikone. Sie beschreibt zum Beispiel in einer Szene wirklich hinreißend, wie sie zum ersten Mal bei ihr klingelt in Berlin-Kreuzberg und dann ein Foto für ihre Freundin macht vom Klingelschild und wie sie dann auf die Klingel von Christiane Rösinger drückt. Das fand ich hinreißend und super beschrieben auch. Es geht aber schon auch immer darum, was die Generationen unterscheidet. Es ist aber immer halt auf eine witzige Art gemacht. Christiane Rösinger hat ja die Möglichkeit zu kommentieren. Also es gibt manchmal
In Fußnoten
Einwände von Christiane Rösinger, die dann sagt, hier verfällt die Autorin ihrem Ageism-Furor und sieht nicht, dass die Dinge so und so und so liegen. Also das hat dann auch nochmal so ein witziges Ping-Pong durch diese Fußnoten. Ja, das macht einfach gute Laune zu sehen, wie diese beiden Frauen zusammen durch dieses sehr klischeebehaftete Amerika wandern und sich aber auch eben über unterschiedliche Dinge dann aufregen. Das ist auch sehr witzig.
Sie haben es gerade eben schon gesagt, das klischeebehaftete Amerika, Sandra Kegel. Man hat ja tatsächlich den Eindruck, da werden alle Klischees abgerufen und dann aber auch bestätigt. Und es gab so einen Punkt, da habe ich mich gefragt, wo besteht denn jetzt die inhaltliche und vielleicht auch die sprachliche Originalität des Textes jenseits des ganz offensichtlichen Humors?
Also die Affirmation ist das eigentlich Überraschende. Ja, dass Stefanie Sargnagel nach Amerika reist, nach Iowa, nach Grinnell, also in the middle of nowhere mit ihrer Freundin. Und es buchstäblich nichts passiert, außer dass all das, was sie sieht, sie schon tausendfach gesehen hat in Kinos, in Comics, in Büchern. Sie kennt das alles. Und jetzt betritt sie sozusagen das Klischee und sie liebt es. Sie weiß das natürlich. Sie könnte das jetzt alles in Grund und Boden schreiben und kritisieren und Zum Beispiel der Name Donald Trump kommt nur einige wenige Male vor. Also sie betreibt jetzt nicht den Kulturkampf gegen das Overfly-Country, sondern sie setzt sich dem ganz neugierig, offen und aufgeschlossen auf. Und das ist das, was diesen unglaublichen Charme und diese Lässigkeit dieses Buches ausmacht. Steht ja auch nicht drauf, es ist kein Roman, es ist auch kein Campus-Roman, es ist auch keine Road-Novel. Es ist eigentlich eine Erzählung eben zweier Freundinnen unterschiedlichen Alters mit einem unterschiedlichen Blick. Die eine hat dieses Wiener Granteln, was wir ja eben hier schon hören konnten. Das ist Stefanie Sargnagels Ton. Und dann auf der anderen Seite das Berliner Schlottrige.
Ähnlich ist Rosinger viel grantiger als
Sargnagel. Stimmt. Ja, das in der Berliner sind
wir
ja
auch. Berliner werden unterschätzt. Wir sind irgendwie sehr lebensfrohe, weltzugewandte.
Ja. Und es sind aber auch in diesem ganzen Humor durchaus ernste Themen eingearbeitet, was wir eben schon gehört haben, eben das Alter, das Altern von Frauen, alte Frauen in der Öffentlichkeit, auf den Bühnen und auch was die Boomer-Generation Rösinger, das lernt eben jetzt auch Stefanie Sargnagel, was diese Vorgängergeneration alles noch für Kämpfe austragen mussten.
Einen Punkt würde ich ein bisschen anders sehen, und zwar was die Klischees betrifft. Also richtig ist sicher, dass es so toll und lässig ist, weil es eben ohne Schaum vor Mund daherkommt. Also das ist das Grandiose daran. Aber es gibt ja schon auch ganz, ganz deutliche Gesellschaftskritik. Und ich sage das deshalb, weil es meiner Ansicht nach in vielen Rezensionen ein bisschen untergegangen ist. Also da hat man sich immer so erfreut an diesem großartigen Schluri-Schlendrian und so. Aber sie beschreibt zum Beispiel so ein Outdoor-Jagd-Shop, also so ein riesiges, monströses Teil. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Also man kann sich da so Gummivögel kaufen, die man sich auf den Kopf setzt und damit dann auf Entenjagd geht oder so. Also so völlig wahnsinnige Dinge und Babystrampler in Jagdfarben und solches.
Ja, ja, alles in Camouflage, genau, nicht, vom Strampler-Apfel. Da gibt es dann auch sozusagen kosmetische Angebote, und da heißt dann, das hier ist das Epizentrum militärischer Männlichkeitsideale. Hier werden die kleinen Jungs mit Stahl gebürstet, aufgehetzt und scharf gemacht. Auch eine Kosmetikabteilung gibt es. Seifenserien mit den Namen Big Ass Brick of Soap. Bloß nicht verschwulen beim hygienischen Mindestaufwand. Die Körperpflege muss einen Hauch Gefahr vermitteln und so weiter und so weiter. Und die Seife haben so Beschreibungen wie, riecht wie eine Patronenhülse im Sonnenuntergang. Und ich glaube, dass man Stefanie Sargnagel sehr leicht unterschätzen kann, weil sie erstens einmal so eine Medienpersona ist, die halt ein bisschen krawallig sozusagen als Shoulderland daherkommt, und auch weil es aufs Erste jetzt irgendwie keine Literatur ist, die mit Versalien geschrieben werden will. Es hat nicht diesen Gestus, den sehr viele Kolleginnen aus meinem Land haben. Hier kommt jetzt große Literatur. Und es ist aber trotzdem, finde ich, fantastisch geschrieben, ja, weil es erstens einmal ist es witzig, ohne ständig drauf zu drücken. Es ist jetzt keine Pointenschleuder, die da jetzt ständig irgendwie jeden Witz rausholen, sondern es ist eine Haltung, eine zutiefst humane Haltung eines freundlichen Sarkasmus. Also mich hat es ein bisschen, das ist jetzt ein sehr hoher Vergleich, aber den riskiere ich mal, an Lawrence Stern's Sentimental Journey erinnert. Also man tritt in die Welt hinaus und findet das jetzt zunächst einmal alles interessant. Alles ist beschreibenswert. Und die Leute, von denen sie glaubt, sie wollen sie erschießen, sind alle freundlich.
Ja, genau. Natürlich kritisiert sie die amerikanischen Verhältnisse, der Waffenwahnsinn oder dass es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, auch keinen Fernverkehr, dass man alles mit dem Auto machen muss. Und wenn man wie die beiden kein Auto vor Ort hat, man quasi auf einen Radius von wenigen Kilometern begrenzt ist. Aber sie hat dieses Interesse an den Menschen. Sie sitzt da in diesen Absturzkneipen mit also Typen, die wirklich in ihrem Keller oder wahrscheinlich sogar in der Küche ihre Waffen liegen haben. Und sie ist denen erstmal offen gegenüber. Das hat mich wirklich beeindruckt.
Und die sind dann eigentlich auch freundlich zu ihr.
Ja.
Also mein Tinder ist ein Problem.
Ja, ein Höhepunkt für mich war noch Henry, den sie auch in dieser Absturzkneipe trifft. Das ist eben einer, der irgendeine schlimme Krankheit hat. Ich glaube, das Bein ist eingegipst oder irgendwas in die Richtung. Und sie spricht ihn daraufhin an. Und dann entspinnt sich so eine Diskussion über den Sozialismus in Europa und dass er das ja nicht wollen würde mit diesen schlimmen Krankenkassen und um Gottes Willen, er will in einem freien Land leben. Und das ist, finde ich, große Erzählkunst, weil es da einerseits so witzig ist und gleichzeitig aber schon auch durchscheint, was halt so, naja, zumindest schwierig ist an amerikanischen Verhältnissen.
Ich habe ein gottverdammtes Recht, dass mein Bein verfault.
Ja. Ich merke schon große Einigkeit hier in der Jury. Das war Iowa, ein Ausflug nach Amerika von Stephanie Sargnagel, begleitet von Christiane Rösinger, steht im März wie Joy Williams auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar zum neuen Werk von Bodo Kirchhoff. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, heißt das Buch, ebenfalls aus dem BTV-Verlag, das auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März geführt wird. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der herzkranke Ex-Schauspieler Louis Arthur L.A., das kann kein Zufall sein, Schongauer, der sich oberhalb des Gardasees zurückgezogen hat. Jutta Persson, stellen Sie diesen Mann doch mal vor.
Ja, L.A. Schongauer ist eigentlich so ein ganz klassischer Einsiedler. Er lebt da so mit seinem Tier, eben einem Hund oder einer Hündin, wie er immer betont. Hat verschiedene Krankheiten, versucht es weitgehend zu ignorieren. Und dann eben tauchen plötzlich gleich zwei Frauen in seinem Leben auf. Die eine ist angekündigt, eine Journalistin, die ihn interviewen möchte und ein Porträt über ihn schreiben möchte. Die zweite ist unangekündigt, das ist eine junge Bloggerin, die sich mit ihrem Wohncamping, dem Wohnbus aus Versehen in seiner Einfahrt verfährt und da nicht mehr wegkommt. Das Interessante an L.A. Schongauer ist, dass er eigentlich sein Berufsleben lang Nazi-Darsteller war.
In Nebenrollen.
Nazi-Nebendarsteller.
Also Nazi-Klein.
Dritte Nazi von
Nazi,
links.
Nazi-Kleindarsteller. Also er hat jetzt nicht die Großen gespielt, Rommel oder so. Nein, er war eben nur der Soldat in der zweiten oder dritten Reihe. Und dieses Hollywood-Leben hat ihn eben lange geprägt. Dann gab es aber eine Frau, die ihn da rausgeholt hat. Das ist sozusagen die große Wende gewesen in seinem Leben. Sie hat ihn einerseits gerettet vor dieser doch eher traurigen Hollywood-Karriere. Andererseits war diese Ehe dann, aber die eben aus der Bekanntschaft entstanden ist, nicht unproblematisch, weil eben seine Frau eine sehr berühmte Tierfotografin war. Und im Buch mehrfach angedeutet wird, dass L.A. Schongauer letztlich doch nicht so ganz klargekommen ist mit diesem großen Ruhm der Gattin. Die Frau verunglückt bei einem Badeunfall. Es stellt sich dann die Frage, ob er da nicht hätte stärker eingreifen können, also ob er nicht doch seiner Frau das Leben hätte retten können. Diese schon erwähnte Journalistin bohrt genau an dieser Frage immer wieder rum. Überhaupt ist es ein Roman, der vor einer wunderbaren Kulisse spielt, wie gesagt im Gardasee, und gleichzeitig aber sehr viele penetrante Fragerinnen und Frager versammelt. Also ist es so, dass L.A. durchaus auch zurückschießt. Er entdeckt die wunden Punkte bei allen Personen, die da anwesend sind. Und so hat man den Eindruck, okay, die schenken sich alle nichts. Währenddessen zieht ein Sturm auf dem Gardasee. Also das Ganze hat so eine sehr novellistische Einrahmung eigentlich.
Wir hören jetzt eine Lesestelle, und zwar genau an dem Punkt, wo das Interview von Almut Stein, so heißt die neugierige Journalistin, sie beginnt, neugierige Fragen zu stellen. Dominik Eisele liest jetzt aus dem neuen Roman von Bodo Kirchhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. Bitte sehr.
Los Angeles. Haben Sie dort gern gelebt? Gern, das konnte er nicht sagen. Diese Stadt hat ihn nie gestreichelt, trotz seiner Initialen. Er kann sich kaum an Tage erinnern mit dem Gefühl, hier bin ich und hier will ich bleiben. Also zuckte er vorerst mit den Achseln, was weder ein Ja noch ein Nein ist. Lassen Sie mich nachdenken, sagte er und gibt sich jetzt konzentriert auf das Steuern des Boots, als wäre es ein Auto im Stadtverkehr. Er fährt direkt auf Gargnano zu. Eine Kulisse, die sie ablenken dürfte, weil der Ort im Abendlicht alles hat, was das Herz begehrt, wenn andere Sehnsüchte geplatzt sind. Eher nein, sagte er schließlich. Obwohl es immer wieder Tage und vor allem Nächte gegeben hat, in denen etwas vom Irrsinn dieser Stadt in mir war, wie bei denen, die dort auf der Straße leben, von oben bis unten tätowiert, oder solchen, die sich in Kostümen, die an tote Stars erinnern, für ein paar Dollar von Touristen fotografieren lassen. Und welchen Star hätten Sie gewählt? Das weiß er, aber er will es nicht gleich sagen. Lieber noch etwas weiterfahren. Sie nähern sich schon seitlich dem Ort mit der Domkuppel und seinem am Seeufer wie zusammengescharrten Häusern. Und die Mitfahrende kommt gar nicht umhin, diese Opernkulisse im Bild festzuhalten, während er verspätet antwortet. Gary Cooper in High Noon mit dem breiten dunklen Hut, dem weißen Hemd mit schwarzer Schleife und zwei Revolvern, wie er allein im Sonntagsstaat auf die Bande zugeht, um seine Gemeinde von ihr zu erlösen. Also wollten sie doch mal der Gute sein. Nicht der Gute, nur Gary Cooper. Haben Sie auch noch Fragen, die interessant sind? Das war nicht seine Absicht, Almut irgendwie herauszufordern, aber er hat es getan. Und sie reagiert fast im Plauderton. Gut, dann folgende Frage. Warum hält man einen Menschen, den man liebt, nicht davon ab, in eine Brandung zu gehen, die ein Pferd umgebracht hat? Ich will das nur verstehen. Schongauer tippt an den Gashebel, um so das Motorengeräusch zu erhöhen. Nicht, dass er mit der Frage nicht gerechnet hätte, aber erst auf der Rückfahrt. Meine Frau war eine Schwimmerin, sagt er, und hat immer getan, was sie wollte. Einmal ist sie in Schweineställe gekrochen, um die Enge dort zu erleben, das Elend dieser Tiere. Ihr Kalender mit Bildern von Schweinen hat sich besser verkauft als solche mit deutschen Burgen. Sie haben zu Hause kein Tier, nehme ich an, weil ihr Mann keines will oder sie beide nicht. Schongauer lässt das Steuer los, als sie an dem Ort vorbei sind. Ich würde sagen, nur er. Kein Hund, keine Katze, nichts. Eine Möwe umfliegt das sich selbst überlassene Boot und Almut ohne Haustier legt noch einmal eine Hand an das Steuer. Meine Frage ist nicht beantwortet, sagt sie. Jemanden davon abzuhalten, in eine Brandung zu gehen, wie die auf dem Foto bei Ihnen, ist kein Ding der Unmöglichkeit. Man muss es nur wollen. Oder wollten Sie es etwa nicht? Natürlich wollte ich es.
Dominik Eisele las aus Bodo Kirchhoffs Roman »Seit er sein Leben mit einem Tier teilt«, der bei DTV erschienen ist. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Sandra Kegel, die Grundkonstellation mit dem alten Mann und den jungen Frauen ist schon fast, würde ich sagen, ein klassischer Kirchhoff. Das kennen wir. Es geht um die Kunst und das Unvermögen zu lieben. Erzählt der Schriftsteller uns denn hier etwas Neues?
Er erzählt es neu. Er erzählt es anders. Es hat wirklich die Lässigkeit eines Alterswerks, das Bodo Kirchhoff hier erreicht hat. Weil die Zusammenfassung hört sich ja an wie ein Klappentext. Man sollte ein Buch nie nach dem Klappentext beurteilen. Alter Mann, umgeben von drei Frauen, einer Hündin und zwei Verflossenen, die beide auch gewaltsam ums Leben gekommen sind. Neben seiner Frau, der Fotografin, gibt es auch noch eine Bühnenbildnerin, die sich dann ausgerechnet mit seiner Pistole auch noch erschossen hat. Also das Drama ist endlos. Aber Bodo Kirchhoff gelingt es hier tatsächlich auf ganz konzentriertem Boden. Also das spielt ja alles in diesem Haus, an diesem See. Gut, irgendwann geht es auch mal kurz auf ein Boot, aber ansonsten ist die Szenerie überschaubar an wenigen Tagen. Und dann ist da dieser innere Tumult und die Aufregung und die Aufruhr. Und das ist schon sehr gut gemacht. Ich habe das unheimlich gern gelesen. Der Mut von Bodo Kirchhoff zu diesem Klischee, der Eremit, der sich zurückgezogen hat, der abgeschlossen hat mit dem Leben. So, und dann kommen diese Frauen und wirbeln ihn auf und konfrontieren ihn mit seinen Dämonen, aber auch mit ihren eigenen Dämonen. Ja, das sind eben die ganz großen Fragen, die Bodo Kirchhoff hier sich traut aufzuwerfen. Ja, die Fragen nach dem Leben, nach der Liebe, die Angst vor dem Tod. Kann man sich noch mal verlieben, wenn man nur noch so wenig Lebenszeit hat? Das ist unangenehm und das wird auch in der ganzen unangenehmen Art durchgespielt. Letztlich ist auch dieser Protagonist, er ist nicht nur die schwächste Figur von allen, würde ich sagen. Und ich hatte so Befürchtungen, dass das vielleicht schwierig sein könnte, wie dieser Autor die Frauen schildert, weil die Frauen ja so eine starke Präsenz haben in dieser Erzählung. Und mir hat das eingeleuchtet. Ja, es funktioniert.
Die Frage ist ja, mal abgesehen vom Stoff, wie es erzählt ist, vielleicht beschäftigen wir uns noch ein bisschen intensiver mit der Sprache, Klaus Nüchtern. Man kann jetzt das etwas plakativ fragen, ist das Altherrenprosa?
Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass das von den Kolleginnen kommt, aber mir fällt schon wieder die Rolle des Bad Cop zu. Abgesehen einmal davon, aber das ist ein Detail, dass er ausgerechnet den überschätzten Film von Gary Cooper zitiert, gibt es nun wirklich bessere, aber okay, geschenkt. Sprachlich mit der Beschreibung der Frauen, da gibt es schon, finde ich, hin und wieder Probleme. Also das labt schon immer wieder in einen etwas schmierigen Kitsch und eine Schwülstigkeit. Also mit dem Satz irgendwie, deine Brüste sind wie Tagmonde, den möchte ich mal ausprobieren und schauen, was dann passiert. Aber gut, was mich wirklich geärgert hat oder was ich nicht verstanden habe, ist diese ganze komplizierte Rahmung. Nicht böse sein, aber diese Rahmenhandlung ist einfach komplett unsinnig. Die ist umständlich, die ist überflüssig, die ist unsinnig. Diese Journalistin ist eine 49-jährige, soeben von ihrem Mann betrogene Arztgattin, macht sich mit dem ein Interview aus, einem Nobody, der seit Jahren nirgends mehr aufgetaucht ist, ohne dies nur neben Nazis gespielt hat und stellt dem permanent...
Das ist doch das Interessante.
Nein!
Das ist das Interessante.
Warum ist das interessant?
Weil er eben nicht der große Hollywood-Star ist, sondern eine gescheiterte Figur. Ich habe mal Tommy Orner interviewt. Ich weiß nicht, ob Sie sich alle noch an den erinnern. Der war ein Kinderstar und ist dann in der Versenkung verschwunden. Das ist interessant.
Aber
das
der macht war auch mal diese, ein Star.
Ja, gut, für einen Sommer. Aber der vierte Nazi von links ohne Text, das ist schon interessant in diesem aufregenden Gewerbe für Hollywood. Für eine Autorin.
Es ist doch vollkommen unplausibel, dass diese Frau, die halt ein bisschen auch in Journalismus macht, mit dem Lunch ihres Mannes herumgurkt, keinen Auftrag hat, sich mit dem irgendwas ausgemacht, unverschämteste persönliche Fragen stellt, die fliegt doch sofort raus. Was soll das Ganze?
Aber ja? Also plausibel ist ja überhaupt nicht der Punkt. Also ich muss da leider auch schon wieder Sandra Kegel beispringen, weil das Geniale an diesem Roman ist, dass der vollkommen, der ist unplausibel, er ist auch unwahrscheinlich, aber das ist doch Literatur. Literatur muss ja nicht wahrscheinlich oder plausibel sein.
Ein bisschen Konsistenz von Figuren.
Nee, wollte ich nicht sagen. Und die machen sich ja gegenseitig fertig die ganze Zeit. Also diese Journalistin ist eigentlich keine Journalistin. Nein. Er pfeift aus dem letzten Loch. Er schafft es kaum noch seinen Hang hoch zu seinem Häuschen am Gardasee. Er kann den Hund fast gar nicht mehr halten. Das ist alles eigentlich wahnsinnig traurig. Und Bodo Kirchhoff schafft es aber, da so eine Tragikomödie draus zu machen. Und zwar mit der Betonung auf Komödie. Also ich würde sagen, das ist im Grunde so ein Abgesang auf diesen alten Mann. Also es ist halt kein höhnischer Abgesang, es ist eher ein mitfühlender Abgesang. Aber es ist schon ganz klar, dass diese Figur irgendwie in Würde untergeht. Und das ist, finde ich, das große Können. Dazu kommt, dass es halt sprachlich auch, finde ich, sehr gut gemacht ist. Also jeder Satz...
Zur Sprache hätte ich eine Frage. Ja. Mir ist aufgefallen, dass Bodo Kirchhoff ständig, jetzt zitiere ich mal, in Sentenzen seine Figuren sprechen lässt.
Liebe ist...
Genau. Ja, oh, das wollte ich vorschlagen. Klar. Hier, Schongauer teilt uns zum Beispiel mit, eine Liebe fängt an, wenn wir das Glück, das jemand in uns auslöst, nicht länger in Schach halten. Gut. Almut Stein erklärt zum Beispiel, Männer sind nur selten keine Männer mehr, so als wären sie im Frauenkörper auf die Welt gekommen oder als zweite Geige. Also das geht, in diesen Sentenzen geht das schon durchs ganze Buch. Also, um jetzt mal eine nicht anwesende Jurorin der SWR-Bestenliste zu nennen, nämlich Beate Tröger, die hat dieses Buch prätentiös genannt und ist schlimmstens verrissen.
Ja, aber auch da würde ich sagen, es zählt nicht die Wahrscheinlichkeit, es ist alles Rollen.
Was zählt denn noch?
Es sind doch Rollen.
Keine geraden Sätze, aber jetzt, sind sie das wurscht?
Klaus Nüchtern, der ja ein großer Filmkenner auch ist, also es wird ja die ganze Zeit werden Filmfiguren zitiert, werden Filme zitiert und eigentlich geht es immer darum, um so Wiederholungszwänge, also sowohl filmisch als auch was die Vergangenheiten dieser Person angeht. Das geht bis in die kleinsten Sätze, also ständig fassen sich die Frauen ins Haar, ständig wird telefoniert.
Aber das ist so toll. Es werden auch sehr, sehr viel Tomaten gehäutet, Melanzani in Streifen geschnitten, gewürfelt, Weinflaschen aufgeschraubt, aus dem Kühlschrank geholt.
Na, es ist so ein Schmuck-Eremitentum, was sich selber lustvoll auseinanderbaut.
Also, und das okay, ist wenn das so blendend ist geschrieben ist, bitte mir einfach komisch. Diese Sätze zu erklären. Und auf einmal glaubt er auch zu wissen, was es ihm schwer macht, einfach nur ihre Fragen zu beantworten. Dass er sie verheerend gern ansieht, wie keine Frau seit Magdas Tod. Verheerend, weil so gut wie alles an ihr über die Augen unmittelbar in das Organ dringt, für das ihr Mann zuständig ist, ohne dass der ihm sagen könne, warum es sich darin breit macht. What the fuck? Was heißt das?
Ja, der ist... Also der Mann ist ja herzkrank. Der Mann.
Ja, aber da ist die Hirndurchblutung offensichtlich gefährdet. Nein,
Sie haben es jetzt auch absichtlich so schlecht vorgelesen.
Das nein, ich habe das nicht schlecht gelesen. Es gibt Passagen, die gewinnen nur, wenn man sie im Tonfall von Helge Schneider vorlässt.
Ich glaube, ich würde ja sagen, man muss das so sehen, als ob François Ozon dieses Buch verfilmt. Also das ist eigentlich ein Roman, der danach schreit, von François Ozon verfilmt zu werden mit sehr vielen großen Schauspielerinnen.
Also ich finde, mehr kann man zu diesem Roman gar nicht sagen. Also,
das ist das Beste, was dem Roman passieren könnte.
Wir nehmen das als Schlusswort zu diesem Buch. Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, der neue Roman von Bodo Kirchhoff, erschienen bei DTV, Platz 2 der SWR-Bestenliste im März. Vielen Dank. Jetzt wird es ernst. Wir kommen zu Platz 1 und zu einem literarischen Gesamtwerk. Der Claßen Verlag hat die Romane und Erzählungen der österreichischen Schriftstellerin Marlen Haushofer in einer prächtigen Kassette mit 6 Bänden herausgegeben. Wir werden uns auf ein Buch konzentrieren, und zwar auf den nicht ganz so bekannten Roman Die Mansarde. Man könnte jetzt sagen, berühmt ist die Wand, aber das haben die meisten gelesen. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen jenen Roman, den sie zuletzt geschrieben hat und der dann 1969 erschienen ist. Geschildert wird eine Winterwoche aus der Perspektive einer Hausfrau und Mutter von 2 Kindern. Ihre Ehe mit einem Anwalt scheint in Routine erstarrt zu sein, Klaus Nüchtern. Der Titel deutet es ja schon an, da gibt es neben dem Eheleben noch eine ganz andere Welt, die in der Mansarde stattfindet. Welche Rolle spielt denn dieses Refugium im Leben der Erzählerin?
Ja, also die Erzählerin ist auch eine Illustratorin, also es ist nicht nur eine Hausfrau. Für mich interessant, einer der Bücher, auf denen Vögel abgebildet sind, die tatsächlich im Buch auch vorkommen und tatsächlich auch
sind eine, Vogelfreund. Genau.
Eine Rolle spielen. Und das ist sozusagen ihr Refugium, das, wo sie sich absentieren kann vom Mann, wo sie für sich ist und wo sie dann auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert wird, weil sie hatte vor Jahren eine Episode, wo sie das Gehör verloren hat. Das ist auch ein bisschen ein wandähnliches Szenario im Wald, alleine ist dort von einem Jäger und da ein kleines Ensemble toxischer Männlichkeit, könnte man durchaus sagen, sie umgibt. Und dort zeichnet sie halt ihre Vögel. Wobei sie dann auch noch so einen persönlichen Ehrgeiz hat, irgendwie, ich glaube, einen Vogel zu zeichnen, der nicht aussieht wie der letzte seiner Art.
Und ansonsten wird der Alltag geschildert. Der Alltag ist einigermaßen dröge, könnte man sagen. Aber wie das geschildert wird, ist es doch, und das hat mich erstaunt, überraschend komisch erzählt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Mansarde, den Antje Keil vorliest. Bitte sehr, vielleicht kann man vorneweg noch sagen, sie hat gerade so die Bücher des Mannes abgestaubt und hat sich in die Badewanne zurückgezogen. Bitte sehr.
Um 7 Uhr war ich fertig mit den Büchern. Ich legte mich in die Badewanne und Ströme schmutzigen Wassers flossen von mir ab. Das sind die Dinge, an die ein Mann nie denkt, dass seine Bücher so verstaubt sind und dass ab und zu irgendeine Frau sie von diesem Staub befreien muss. Was tut ein Mann, der keine Frau hat und auch keine Bedienerin, aber eine große Bibliothek? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Überhaupt, was denken die Männer darüber, wo der Schmutz hinkommt, der sich bei ihnen ansammelt? Ich glaube, sie denken überhaupt nicht daran oder nur ganz abstrakt. Ungefähr so. Die Frau Meier muss wieder einmal her und Ordnung machen. Und während so ein Mann in seinem sauberen Büro sitzt, sauber, weil eine andere Frau Meier es gerade gereinigt hat, tobt daheim seine Frau Meier herum und führt den Kampf gegen Staub und Dreck. Und wenn der Mann dann heimkommt, ist wieder alles sauber. Und das verwundert den Mann kein bisschen, denn er weiß ja nicht, wie sich das alles hinter seinem Rücken abspielt. Er legt sich ins frisch überzogene Bett und am nächsten Morgen zieht er ein weißes Hemd an, das eine dritte Frau Meier für ihn gewaschen und gebügelt hat, und verlässt das Haus von dem Wahn befangen, die Welt sei ein sauberer und ordentlicher Ort. Der einzige Abfall, den er selber wegputzen muss, ist sein eigener Bart. Und er stöhnt darüber vor dem Spiegel und hinterlässt das Badezimmer in einem Zustand, der seiner Frau Meier auch ein Stöhnen entlockt. Und wenn er heimkommt, wundert er sich kein bisschen, dass alles wieder in Ordnung ist. Die Unglücklichen aber, die keine Frau Meier haben, erheben die Unordnung zur Tugend und lassen sich sogar Bärte wachsen, nur um keinen Handgriff tun zu müssen. Während ich derartige, vielleicht etwas einseitige Überlegungen anstellte, verflog meine Müdigkeit. Ich könnte ja behaupten, ich hätte mich auch noch kalt geduscht, aber ich bin kein Held. Und kaltes Wasser ist etwas Entsetzliches für mich. Ich glaube auch nicht, dass andere Leute das wirklich tun. Die es aber doch tun, können nicht ganz normal sein. Ich weigere mich, mit diesen Leuten verwandt zu sein. Vielleicht sind sie gar keine wirklichen Menschen, sondern Abkömmlinge einer amphibischen Rasse, die vorzeitig an eiskalten Bädern eingegangen ist.
Antje Kai las aus Die Mansarde von Marlen Haushofer, erschienen im Klassenverlag. Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Sandra Kegel, der Alltag der Erzählerin wird irgendwann gestört. Also da kümmert sie sich ein bisschen weniger ums Abstauben. Es gibt nämlich von einem anonymen Absender Briefe, kommen da an. Und darin sind ihre eigenen Tagebuchaufzeichnungen aus den dramatischen Tagen in der Vergangenheit, von denen Klaus Nüchtern gerade erzählt hat. Vielleicht beschreiben Sie mal, was da geschehen ist und welche Bedeutnisse diese Erlebnisse jetzt in der Gesamtkonstruktion des Romans haben.
Dieser Aufenthalt in einer Jagdhütte ist eben insofern ganz wichtig, als sie dort von ihrem Mann und dessen Mutter hin verschickt wurde, nachdem sie zeitweilig ihr Gehör verloren hat. Das ist von der Autorin eigentlich sehr geschickt gemacht, diese zwei Erzählebenen über diese Tagebuchfiktion zusammenzubringen. Da kommt sie sozusagen mit sich selbst, ihrem früheren Ich, in Zwiesprache. Und der Roman ist auf der ersten Ebene ja ganz einfach, um nicht zu sagen schlicht erzählt, indem er eine Woche von Sonntag bis Sonntag durcherzählt und die Ich-Erzählerin beschreibt ihren Tagesablauf, ihren Alltag. Und über die reingespielten Tagebuchnotizen, die ihr zugeschickt werden, kommt sie in diese dramatische Situation ihres Lebens, die letztlich ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen. Sie hat durch dieses weggeschickt worden sein von ihrem Mann und dessen Mutter sich selbst verloren. Sie ist eigentlich eine Frau, die sich selbst abhanden gekommen ist. Das ist schon alles sehr gut gemacht. Wenn ich jetzt aber mal sagen dürfte, im Vergleich zur Wand zum Beispiel, warum ist denn die Wand das Buch, das man immer wieder zitiert, wenn man von Marlen Haushofer spricht? Das ist eben ein Werk mit einer unglaublichen Fantasie und dieser irren Geschichte mit dieser Wand, die es natürlich nicht gibt, und einer Vitalität. Das ist hier, das muss man dazu sagen, das ist ihr letztes Werk, ihr letzter Roman, den sie kurz vor ihrem Tod fertigstellen konnte, geschrieben hat. Sowas wie Vitalität oder so geht diesem Buch vollkommen ab. Auch streckenweise hat es einen gewissen Humor. Es hat aber auch doch sehr einfache Motive. Also sie hört nicht mehr, die Nachkriegsgesellschaft will nicht mehr auf die Geschichte angesprochen werden. Sie will ihre Traumata vergessen, sie will sie nicht mehr hören. Sie steigt in ihr Fluchtzimmer unter dem Dach. das ist Fluchtzimmer, das sich immer noch in diesem bürgerlichen Haus befindet. Sie leidet unter dieser bürgerlichen Fassade. Aber sie leidet, finde ich, relativ kreativlos.
Da würde ich widersprechen. Also man muss ja auch sich daran erinnern, dass das Buch von 1969...
Ja, das ist 4 Jahre vor Joy Williams.
Ja, man muss auch sehen, dass da, glaube ich, doch viel mehr drinsteckt, als Sie jetzt angedeutet haben. Ich würde sagen, die Art und Weise, wie da der Krieg immer wieder durchkommt, fand ich schon beeindruckend. Das geht zum Teil so in die einzelnen Sätze mit rein. Also sie sagt eigentlich so scheinbar naive Hausfrauensätze, nämlich, dass sie irgendwas vergessen möchte. Und sie sagt dann aber, ich will die Vergangenheit liquidieren. Ich will die Vergangenheit ausmerzen, ich will die Vergangenheit ausrotten. Also da spielt ein ganz anderes Vokabular mit rein. Also deshalb würde ich schon mal sagen, es ist schon innovativ, wie sie da halt eine weggeschobene, verdrängte Nazi-Kollektivgeschichte doch irgendwie immer so angerissen wird. Das fand ich eindrucksvoll. Und ich würde auch sagen, dass es auf eine Art so einen ganz schrägen Galgenhumor hat und nicht nur partiell. Also Sie haben ja jetzt gerade gesagt, immer mal wieder. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich eine Grundkonstante. Also so die Art und Weise, wie sie sich so halb über ihren Mann lustig macht.
Halb?
Ja, das bleibt halt immer so in der Schwebe. Also sie ist ja schon eine Person, die halt nicht ausbricht. Also die in diesem bürgerlichen Leben drin bleibt. Und gleichzeitig hat die aber so eine wirklich, naja, vielleicht ist Sarkasmus das Thema des Abends, aber es gibt auch da immer wieder so extrem sarkastische Einschläge, wenn sie halt zum Beispiel sagt, ja, sie sieht da diesen Aschenbecher und man könnte jetzt den Mann auch mit dem Aschenbecher erschlagen, aber natürlich macht sie das ja nicht, weil sie ihn doch durchaus ganz gern mag und solche Geschichten. Also ich fand es eigentlich durch und durch von so einem resignierten, sehr schrägen Humor auch gekennzeichnet.
Ja, dem würde ich irgendwie hundertprozentig zustimmen. Ich kenne wenig Bücher, die gleichzeitig so trostlos und so lustig sind. Also es ist eine ganz eigenartige Mischung. Also dieser Sarkasmus, sich auch nicht leicht zu machen. Also sie sieht schon, ja, der ist eh ein Lieber. Im Übrigen zu dieser ganzen Kriegsgeschichte. Sie hat ja diese sehr unangenehme Figur immer in dieser Jägerhütte, die ihr beichtet. Und die beichtet ihr, weil sie weiß, dass sie das Gehör verloren hat. Er kann dir alles erzählen. Das ist natürlich eine Täterfigur, nicht?
Das kann nur ein Nazi-Verbrecher sein.
Aber zum Beispiel dieser Satz da über den Hubert, wo sie sagt, armer Hubert, er kann nicht sein, wie sein Vater war. Er hat Frauen nicht gern, er braucht sie nur. Und er liebt das Leben nicht wirklich. Es ist für ihn eine Aufgabe, die ihm ein unbekannter Lehrer gestellt hat und die er nicht bewältigen kann, so sehr er sich bemüht. Und er bemüht sich sehr. Also das ist doch wirklich sozusagen von einem feinsinnigen Sarkasmus. Also ich finde das großartig.
Also was mich überrascht hat tatsächlich war, wie sie die Gender-Erwartungen dreht. Ich hätte jetzt gedacht, in dieser Erzählung sind die Frauen die Opfer und die Männer die Täter. Das macht sie nicht. Nein. Also die bösartigsten Figuren sind hier tatsächlich Frauen.
Die Baronin?
Die Baronin, die Schwiegermutter, die Hofrätin und auch ihre eigene Mutter. Sie hat auch eine kalte Mutter. Aber auch trotzdem, das, was Sie jetzt auch vorgelesen haben, es ist schon auch so ein bisschen erwartbar. Ja, die Nachkriegsgesellschaft, wann ist das geschrieben? 69, da wusste man schon sehr viel. Ja, also da war sozusagen die Aufarbeitung schon sehr weit, dass man so eine Erzählung machen konnte. Das soll im Übrigen nicht schmälern, dass es diese Werkausgabe jetzt gibt, aber die 2 Jahre zu spät gekommen ist.
Kurz zu der Edition, ja. Das scheint mir doch ganz interessant zu sein. Ja. Es gibt ein Vorwort und auch noch ein literaturwissenschaftliches Nachwort, die, wie ich finde, im Tonfall sehr unterschiedlich gehalten sind. Das Vorwort ist fast so wie ein Pamphlet, geschrieben von der Literaturwissenschaftlerin Nicole Seifert, die so eine Anklage anstimmt gegenüber dem männlich dominanten Literaturbetrieb, der diese Autorin im Grunde genommen ausgeschlossen habe. Im eher, wie ich empfunden habe, wissenschaftlichen Nachwort liest sich dann das Ganze etwas sachlicher und erfährt übrigens, dass Einfaches, und zwar der in der FAZ, ausgerechnet von einer Frau geschrieben worden ist. Jetzt habe ich mich gefragt, das ist vielleicht so ein gewisses Spannungsverhältnis, ist ja auch mal ganz gut, aber wie haben Sie diese Art von Einordnung empfunden? Wie wichtig ist das für Ihre Lektüre?
Also das ist ja schon mal symptomatisch. Die Geschichte ist ja die, dass der Verlag einfach den 100. Geburtstag der Autorin verschlafen hat.
Was gleichzeitig auch das 50. Todesjahr war.
Ja,
also ein doppeltes Jubiläum.
Und ich glaube, ich darf sagen, das ist das Verdienst unserer Kollegin Daniela Stregel war, ja, die halt einfach so penetrant genug gesagt hat und fragt, Leute, so geht das nicht, bis diese Ausgabe glücklicherweise dann doch irgendwie in die Welt gesetzt wurde. Marlene Haushofer ist halt lange Zeit für zu schlicht gehalten worden. Das ist einfach auch als Hausfrauenliteratur denunziert worden und die stand halt immer im Schatten der pathetischen Ingeborg Bachmann, die halt flamboyanter war und als mediale Figur interessanter als die Zahnarztgattin aus Steyr.
Ja, und da muss man schon auch nochmal erwähnen, Nicole Seifert hat ja ein ganzes Buch über weibliche Produktionsbedingungen geschrieben und das trifft halt schon für Marlene Haushofer zu, anders als für Ingeborg Bachmann. Sie hatte auch einen Mann, sie hatte auch Kinder, sie hatte zeitlebens kein eigenes Arbeitszimmer, sondern hat im Küchentisch geschrieben. Womit weshalb
wieder sie bei Virginia Woolf?
Ja, natürlich. Natürlich, sie hat in einem Interview mal gesagt, sie hat überhaupt nur zwei Nachmittage a 3 Stunden, in denen sie schreiben kann. Auch deswegen hat Marlene Haushofer so viel Kurzprosa geschrieben. Ja, das ist das, was die Frauen dann eben zwischen allem, dem ganzen Alltag, sie hat ihrem Mann auch noch die Arztpraxis gemanagt, dann überhaupt noch sich an Zeit abgewinnen kann.
Aber sie wurde rezipiert, sie wurde auch in den Jahren nach ihrem Tod wellenartig diskutiert. Bei Erscheinen ist der Roman Die Mansarde im ORF vorgelesen worden, und zwar komplett. Man kann jetzt nicht sagen, dass Marlene Haushofer so komplett an den Rand gedrängt worden ist. Sie ist schon präsent, oder sehe ich das falsch?
Daniela Stiegel hatte eben vor 2 Jahren diesen Artikel und das war ein Aufschrei, übrigens auch in der FAZ, das ist vielleicht ein bisschen Wiedergutmachung für den bösen Verriss zu Mansarde, in dem die Rede von dem Dr. Oetker-Literatur ist, weil es dann auch ums Putzen und Backen geht. Nein, aber das ist tatsächlich Daniela Stiegel zu verdanken, wie Klaus Nüchtern eben gesagt hat.
Und ich würde auch sagen, die literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit einem Werk ist das eine, aber die Wahrnehmung in einem breiteren Publikum ist das andere. Und da würde ich mich selbst auch befragen, ich kannte bisher nur die Wand, sonst kannte ich nichts von Marlene Haushofer. Und das ist ja doch auch ein Zeichen, dass dann eben nur ein Roman einer Autorin bekannt ist.
Meinen Sie, dass sich das jetzt ändern wird mit dieser Kassette?
Ja. Ich glaube das schon. Ich glaube, dass das jetzt wirklich so ein Kipppunkt ist für eine verspätete Konjunktur. Ich bin mir sicher, wenn man sich sozusagen Dissertationen und Diplomarbeiten der letzten 20, 30 Jahre ansieht, dann wird man feststellen, dass natürlich Ingeborg Bachmann und Mayröcker und Eichinger und Jelinek und wie sie alle viel, viel, viel stärker rezipiert wurden im akademischen Bereich.
Das ist mein Eindruck von jungen Schriftstellerinnen beispielsweise, wenn man so nach Klagenfurt fährt, dann beziehen die sich doch regelmäßig auf Marlene Haushofer. Und der Name fällt auch in jeder zweiten Diskussion.
Richtig. Und sie hat also ein großartiges Werk eben an Kurzprosa vorgelegt, das man unbedingt lesen sollte, wenn man nicht schon reingeschaut hat. Da bin ich wieder am Anfang der Sendung. Short Stories, Kurzgeschichten werden hier nicht in der Weise gutiert, wie sie es verdient haben.
Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Die Mansarde von Marlene Haushofer, der 5. Band der gesammelten Romane und Erzählungen, die vom Klaassen Verlag herausgebracht wurden. Platz 1 der SWR-Bestenliste im März. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet. Auf unserer Homepage swr2.de im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Sie liegen hier auch im Saal aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute Abend im Freiburger Literaturhaus zu Gast. Sandra Kegel, Jutta Persson und Klaus Nüchtern aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.